wir wollen heute gemeinsam den 26. Psalm betrachten. Und so lasst uns zu Beginn diesen Psalm lesen. Psalm 26. Von David: Richte mich, Herr, denn in meiner Lauterkeit bin ich gewandelt. Und auf den Herrn habe ich vertraut, ich werde nicht wanken. Erprobe mich, Herr, und prüfe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. Denn deine Güte ist vor meinen Augen und in deiner Wahrheit wandle ich. Nicht habe ich gesessen bei falschen Leuten und mit Hinterlistigen ging ich nicht um. Ich habe die Versammlung der Übeltäter gehasst und bei Gottlosen saß ich nicht. Ich wasche meine Hände in Unschuld und umgehe deinen Altar, Herr, um hören zu lassen die Stimme des Lobes und um zu erzählen alle deine Wundertaten. Herr, ich habe geliebt die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Raffe meine Seele nicht weg mit Sündern, noch mein Leben mit Blutmenschen, in deren Händen Schandtat und deren Rechte voller Bestechung ist. Ich aber wandle in meiner Lauterkeit. Erlöse mich und sei mir gnädig. Mein Fuß steht auf ebenem Boden. Den Herrn werde ich preisen in den Versammlungen. Amen.
Amen.
Ja, immer wieder kommt es in unserem Leben doch vor, dass wir mit falschen Anschuldigungen konfrontiert werden oder dass andere auch Lügen über uns verbreiten oder uns verleumden. Und manchmal kann das in ganz direkten Konversationen mit anderen passieren, wenn uns Vorwürfe von anderen gemacht werden. Manchmal sind es aber vielleicht auch größere Dinge, die vielleicht im Umlauf sind, bevor wir überhaupt irgendwas davon wissen, wo wir letztendlich vielleicht nur über Dritte erfahren, dass irgendwie schlecht über uns geredet wird oder wir verleumdet werden. Und unsere natürliche Reaktion in solchen Situationen ist meistens wahrscheinlich eine gewisse Abwehrhaltung. Wir wollen uns dann gerne verteidigen, vor allem wenn wir uns selber im Recht sehen und denken, dass uns Unrecht geschieht. Wir wollen sofort klarstellen, dass wir doch alles richtig gemacht haben und uns keine Schuld vorzuwerfen ist. Eventuell reagieren wir dann auf so ein Unrecht sogar mit ähnlichem Unrecht, indem wir böse Dinge über unsere Ankläger sagen und ebenfalls schlecht über sie reden oder denken. Und dieser Psalm von David zeigt uns, wie wir anders und in heiliger Weise in solchen Situationen reagieren können. Wir lesen in diesem Psalm, wenn wir ihn so lesen, nicht eindeutig, unter welchen Umständen David ihn geschrieben hat. Aber zum Beispiel lesen wir in 1. Samuel 24 von einer Begebenheit, wo David eben auch mit falschen Anschuldigungen konfrontiert wird. Und es ist diese Begebenheit, die wahrscheinlich die meisten kennen, wo David von Saul verfolgt wird und wo er dann auch die Möglichkeit bekommen hat, sich an Saul zu rächen, aber David lässt ihn am Leben und stellt Saul dann auch zur Rede. Das lesen wir in 1. Samuel 24, Vers 10. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf die Worte der Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Unglück? Und hier sehen wir, David wurde vor Saul verleumdet. Es wurde gesagt, dass David Saul Böses will. Und David richtet dann noch weitere Worte an Saul, die zum Teil ähnlich sind wie diejenigen, die wir auch im Psalm 26 schon gelesen haben. Da sagt er in 1. Samuel 24, Vers 13 weiter: Der Herr richte zwischen mir und dir, und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie der Spruch der Vorväter sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Hinter wem zieht der König von Israel her? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem Floh? So sei denn der Herr Richter und richte zwischen mir und dir, und er besehe es und führe meine Rechtssache und schaffe mir Recht aus deiner Hand. Und Psalm 26 könnte also Davids Umgang mit dieser oder auch ähnlichen Verleumdungen sein. Und die Reaktion, die wir in Psalm 26 sehen, ist sehr bemerkenswert und ich denke zugleich auch lehrreich für uns. Und so dürfen wir hier in diesem Psalm oder durch diesen Psalm lernen, wie man gut und weise und auch gottgefällig mit falschen Anschuldigungen und Verleumdungen umgehen kann. Und so habe ich dieser Predigt für heute den Titel gegeben, Verleumdungen und falschen Anschuldigungen richtig begegnen. Und ich möchte aus dem Psalm 26 fünf Anleitungen dafür, für diesen richtigen Umgang herausziehen. Erstens, rechtfertige dich nicht selbst. Zweitens, sei demütig und lasse dich prüfen. Drittens, sei dir deiner Aufrichtigkeit gewiss. Viertens, pflege deine Beziehung mit Gott. Und fünftens, vertraue auf Gottes Gnade. Und sicherlich werden wir den einen oder anderen Punkt sofort auf uns anwenden können, auch für Situationen, in denen es vielleicht nur kleine Vorwürfe sind, mit denen wir vielleicht öfter mal zu tun haben, wo wir aber auch so oft in der Versuchung stehen, uns sofort irgendwie zu rechtfertigen oder auch verbal zurückzuschlagen, wenn uns gewisse Vorwürfe gemacht werden. So lasst uns diese Punkte anschauen. Erstens, rechtfertige dich nicht selbst. Richte mich, Herr. Mit diesen Worten beginnt David diesen Psalm. Das Erste, was er also in seiner Bedrängnis unter dieser Last der Anschuldigungen tut, ist, zu Gott zu gehen. Und David kennt seinen Gott. Er weiß, dass dieser, sein Gott, der vollkommen gerechte Richter ist. Die Worte der Menschen, die über ihn verbreitet wurden, die Verleumdung, derer er jetzt ausgesetzt war, waren für David erstmal zweitrangig. Denn er wusste, dass diese Menschen ja falsch liegen können, aber er wusste auch, dass Gott, der gerechte Richter, immer richtig urteilen wird. Denn dieser Gott ist allwissend und vor ihm sind alle Fakten offenbar. Gott muss nicht erst irgendwelche Ermittlungen anstellen, denn er hat ja zu jeder Zeit alle Informationen vollständig vor sich. Und er ist der vollkommen weise und gerechte Gott, der auf dieser Basis mit all diesen vollständigen Informationen niemals falsch urteilen wird. Und die Bitte, die David hier ausspricht, ganz zu Beginn, könnte man auch übersetzen mit Urteile über mich. Die Menschen können ja sagen, was sie wollen über David. Ihre Urteile können auch immer falsch sein, aber Gottes Urteil, das weiß er, ist immer richtig. Und wir sehen, dass David hier mit dieser Bitte auch gewisse Zuversicht ausdrückt. Also er kommt mit Zuversicht zum Richterstuhl Gottes, weil er dann weiter sagt, denn in meiner Lauterkeit bin ich gewandelt. Die Ankläger sahen David als schuldig, er selbst sieht sich aber als aufrichtig an. Und genau dieser Umstand, dass hier von Menschenseite eben diese unterschiedlichen Urteile gefällt werden, treibt David zum alleinigen gerechten Richter. Dieser Richter, also Gott, soll David verteidigen und ein gerechtes Urteil über ihn aussprechen. Denn David weiß gleichzeitig auch, dass sogar sein eigenes Urteil über sich selbst ja auch falsch sein könnte. Würde er sich nur selber versuchen, gegen falsche Anschuldigungen zu rechtfertigen, könnte auch das letztendlich ins Leere gehen, wenn man seine eigene Rechtfertigung ja genauso anzweifeln könnte, wie die falschen Anschuldigungen von den anderen. Aber, wie wir es schon gesehen haben, wenn Gott ein Urteil fällt, dann wird es niemals angezweifelt werden können, weil Gott eben keine Fehler machen kann. Und so werden auch wir immer auf der richtigen Seite sein, wenn wir Gott als Richter anrufen über falsche Anschuldigungen, die gegen uns aufkommen. Denn wenn Gott uns rechtfertigt, dann sind wir ja automatisch auf der richtigen Seite, weil sein Urteil richtig ist. Und dieses Wort richten im ersten Vers wird an anderen Stellen auch mit Recht verschaffen übersetzt. David möchte also mit dieser Bitte auch ausdrücken, dass Gott ihm doch Recht verschaffen möge, weil er eben selber, wenn er versucht, sich selber Recht zu verschaffen, auch unglaubwürdig sein könnte. Fühlst du dich also manchmal ungerecht behandelt, beziehungsweise bist du manchmal mit Vorwürfen konfrontiert, die du selbst als falsch und ungerecht ansiehst, dann gehe doch erst zu Gott, zu diesem vollkommen gerechten Richter. Doch wenn wir das tun, dann müssen wir auch dort beachten, wirklich mit Demut zu kommen und nicht versuchen, Gott von unserer eigenen Gerechtigkeit zu überzeugen. Und das sehen wir auch bei David im nächsten Vers, und darum soll es im zweiten Punkt gehen: Sei demütig und lasse dich prüfen. Wenn wir in Vers 2 schauen, da spricht David weitere Bitten aus. Dort sagt er: Erprobe mich, Herr, und prüfe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. Auch bei diesen Bitten denke ich, dass David mit einer gewissen Sicherheit kommt. Und diese Sicherheit kommt bei ihm daher, dass er sich eben keiner Schuld bewusst ist. Ähnliche Worte haben wir schon in Psalm 17 gesehen. In Psalm 17, Vers 3, dort schreibt David, dort sagt er zu Gott: Du hast mein Herz geprüft, hast mich bei Nacht durchforscht, du hast mich geläutert, nichts fandest du. In dieser Situation, also in Psalm 17, da hatte Gott ihn schon geprüft und nichts Schlechtes gefunden. Und auch in Psalm 26 sehen wir eine ähnliche Sicherheit, dass David sich eben sicher ist, dass er keine Schuld hat. Aber wir müssen hier nicht denken, dass David hier irgendwie im Stolz oder Hochmut so zu Gott redet. Denn auch wenn David sich selbst keiner Schuld bewusst war, so wollte er doch, dass Gott ihn wirklich ganz durchleuchtet. Er will, dass Gott ihn läutert bis ins Innerste. Auf Herz und Nieren soll Gott ihn prüfen. Und wenn wir an Läuterung denken, dann ist es ja eben der Prozess, bei dem alle Unreinheiten aus Metallen herausgeführt werden. Und wie es David hier sagt, er möchte, dass Gott seine Nieren und sein Herz läutert. Und auch hier können wir und müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass David seinen Gott gut kennt. Also geht er nicht einfach leichtfertig mit so einer Bitte zu Gott. Denn es war ihm bewusst, dass Gott wirklich jede kleinste Unreinheit finden würde durch so einen Läuterungsprozess. Und so beinhalten diese Bitten zur Prüfung und Läuterung automatisch auch dann die Bereitschaft, Korrektur anzunehmen. Eventuell gab es doch irgendetwas, wo David falsch lag, wo er sich vielleicht falsch verhalten hatte, wo er vielleicht auch falsche Gedanken und schlechte Motive in seinem Herzen hatte. Und wenn Gott ihm solche offenbaren würde in diesem Läuterungsprozess, dann wäre er bereit, Buße zu tun. Gerade im vorherigen Psalm sehen wir Davids Bereitschaft, Sünde anzuerkennen und Gott um Vergebung zu bitten. Das haben wir letzte Woche gelesen im Psalm 25, zum Beispiel Vers 11. Um deines Namens willen, Herr, wirst du ja meine Ungerechtigkeit vergeben, denn sie ist groß. Wir sehen, David erkennt seine Sünde an. Und so sollten auch wir bereit sein, wenn uns Anschuldigungen treffen, uns von Gott prüfen zu lassen. Menschen werden uns alles Mögliche an Vorwürfen an den Kopf werfen. Und vielleicht ist ja hier und da sogar wirklich etwas dran. Und anstatt sofort in die Verteidigungshaltung zu gehen und uns zu rechtfertigen und sofort zu sagen, nee, ich habe keine Schuld, sollten wir uns wie David im Gebet vor Gott prüfen und darum bitten, dass Gott uns aufzeigt, ob wir falsch oder richtig liegen. Aber um so reagieren zu können, braucht es sehr viel Demut. Und um so reagieren zu können, müssen wir wirklich von Stolz befreit werden. Und ich denke, das sollte immer wieder neu unser Gebetsanliegen sein zu Gott. Mach mich demütig und nimm mir meinen Stolz. Das ist auch ein zentraler Punkt unserer Heiligung. Stolz abzulegen, Demut anzuziehen. Und auch wenn hier in diesen Bitten die Vermutung ist, okay, vielleicht liege ich selber ja falsch, so ist es doch gleichzeitig auch notwendig, sich seiner Aufrichtigkeit gewiss zu sein. Und damit gehen wir zum dritten Punkt. Sei dir deiner Aufrichtigkeit gewiss. wie es schon in den ersten Punkten angeklungen ist, kommt David in diesem Psalm ja wirklich mit einer Gewissheit und Überzeugung zu Gott, dass er selbst aufrichtig ist. Das sehen wir zum Beispiel in Vers 1, wir haben es schon gelesen, in meiner Lauterkeit bin ich gewandelt und auch auf den Herrn habe ich vertraut, ich werde nicht wanken. Oder auch in Vers 3 sagt er, denn deine Güte ist vor meinen Augen und in deiner Wahrheit wandle ich. Und dann in Vers 11 lesen wir es nochmal. Ich aber wandle in meiner Lauterkeit. Und auch diese Sätze können so beim ersten Lesen erstmal anmaßend wirken. Wie kann David behaupten, dass er in Lauterkeit gewandelt ist? Aber hier gilt es immer zu beachten, dass David hier nicht von genereller Sündlosigkeit und Unschuld redet, denn wir haben es ja schon eben auch in Psalm 25 gesehen und auch in vielen anderen Punkten redet David wirklich von seiner Sünde. Er weiß ganz genau, dass er nicht sündlos ist, aber wenn er Sünder kennt, dann geht er zu Gott, bittet um Vergebung. Er bekennt Sünde und er lebt in Buße und so gehören auch diese Dinge zu einem Leben der Lauterkeit unweigerlich dazu. Lauterkeit bedeutet Unvermischtheit oder Offenheit, auch Aufrichtigkeit. Und David lebt ein Leben, wo er wirklich alles offen vor Gott legte. Und gerade die Bitte, die wir uns auch im Vers 2 angeschaut haben, dass Gott ihn prüfen soll, beweist doch auch eben seine Lauterkeit. Er will vor Gott nichts verheimlichen. Gott soll wirklich bis ins Tiefste seines Herzens blicken und offenbaren, was dort drin ist. Aber wie David auch in Vers 3 bezeugt, lebte er in der Wahrheit Gottes. Er liebte also diese Wahrheit, er liebte grundsätzlich Wahrheit und er hasste Lüge und Betrug. Und das sehen wir eben dann auch, wenn wir weitergehen in den Versen 4 und 5, wo David beschreibt, dass er sich ferngehalten hat von falschen, von hinterlistigen Menschen, von Betrügern, die verdeckte Absichten haben, die andere täuschen, die selber nicht echt sind. Diese Menschen hat David gemieden, eben weil er Wahrheit liebte und in Aufrichtigkeit lebte. Er hasste Lug und Trug und hasste deshalb auch die Gemeinschaft mit solchen Menschen. Und eben all diese Punkte zusammengenommen, brachten David zu der Überzeugung, dass man ihm nichts ankreiden konnte. Ja, er war nicht fehlerlos und sündlos, aber er ging mit seinen Fehlern richtig um. Und hätte er auch in dieser Situation, wo er diesen Psalm schreibt, Schuld erkannt, so würde er auch da diese Schuld zugeben und bekennen und Buße tun. So sehen wir ein grundsätzliches Streben nach Wahrheit und ein offener Umgang mit Sünde und Schuld, auch ein Leben in Buße und Heiligung, all diese Dinge werden uns glaubwürdig machen. Und so müssen wir diese Dinge von Gott erbeten und in seiner Kraft danach streben. Auch das haben wir schon im letzten Psalm, im Psalm 25, gesehen, bei David, wo er betet in Vers 4, deine Wege, Herr, tu mir kund, deine Pfade lehre mich. Und er kennt gleichzeitig auch, dass Gott es schenken muss. In 25, Vers 8 sagt er, gütig und gerade ist der Herr, darum unterweist er die Sünder in dem Weg. Gott unterweist die Sünder. Und wenn Gott das tut, auch in uns, dann können wir wirklich auch in falschen Anschuldigungen mit reinem Gewissen vor Gott treten. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Psalm 26, da sehen wir auch in Vers 6 nochmal die Bestätigung, dass David erstmal sich keiner Schuld bewusst war, dass diese Unschuld für ihn aber erstmal nicht einfach so zählt, sondern dass er auch trotz dieser Unschuld nochmal die Bestätigung Gottes sucht. Da heißt es dann in Vers 6, ich wasche meine Hände in Unschuld und umgehe deinen Altar, Herr. Und die Hände in Unschuld waschen, dieser Ausdruck, kommt wahrscheinlich von einem gewissen Gebot, das wir in 5. Mose 21 finden. Dort gab Gott nämlich Anweisungen für den Umgang mit unbekannter Schuld. Also dort heißt es, wenn ein erschlagen auf einem Feld gefunden wird und man weiß nicht, wer ihn erschlagen hat, dann sollten die Priester aus dem nächsten Dorf kommen mit einer Kuh. Sie sollten der Kuh das Genick brechen und letztendlich im Bach, heißt es glaube ich, über dieser Kuh ihre Hände waschen und damit ihre Unschuld bezeugen. Aber nicht nur das, es heißt auch, sie sollen um Vergebung bitten, dass Gott eben dieses unschuldige Blut von ihnen nimmt. Und so, wenn David hier sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, kann man das im Hinterkopf behalten. David bezeugt hier zwar seine Unschuld, aber gleichzeitig geht er ja auch zum Altar, wie wir es gesehen haben, zum Altar, zu dem Ort, wo eben auch für Sünde Opfer gebracht wurden, wo auch um Vergebung gebeten wurde. David will sich also wirklich ganz sicher sein, dass keine Schuld auf ihm lastet. Davon redet David auch an anderer Stelle, wo er zu Gott betet, von verborgenen Sünden reinige mich. Das lesen wir im Psalm 19. Und auch das ist wiederum ein Beweis von seiner Lauterkeit. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, sollte es aber doch irgendwie Sünde geben, die mir nicht bekannt ist, Herr, dann reinige mich doch auch davon. Wir haben hier also im Verhalten Davids einige Beispiele von Lauterkeit und Aufrichtigkeit, die auch wir praktizieren sollten. Und durch die Gott letztendlich auch unser Gewissen bestärken wird. Dann, wenn wir dieses reine Gewissen haben, dann werden wir auch bei falschen Anschuldigungen ruhig bleiben können, mit dem Wissen, ich bin mit Gott im Reinen. Und wenn etwas an diesen Anschuldigungen dran ist, werde ich mich um Korrektur bemühen. Wenn nichts dran ist, kann ich auch ruhig sein. Denn es kann mir dann egal sein, was die Menschen denken. Gott weiß alles und Gott rechtfertigt mich. Und gerade mit Gott im Reinen zu sein und auch eine innige und eben diese offene Beziehung zu ihm zu pflegen, ist eine weitere Sache, die unsere Lauterkeit bestätigt und die uns gleichzeitig dann auch Ruhe geben wird, um Verleumdung gelassen hinzunehmen. Und darum soll es im vierten Punkt gehen. Pflege die Beziehung mit Gott. Wir haben schon darüber geredet, dass David seine Hände wäscht, bevor er zum Altar geht. Und es ist gleichzeitig dann auch wiederum ein Zeichen dafür, dass er mit Reinheit zu Gott kommen will. Auch dazu gab es ein Gebot, die Priester, die durften nur mit gewaschenen Händen und Füßen zum Altar kommen. Und bei David sehen wir, es geht ihm hier nicht einfach nur irgendwie um ein Ritual. Es ist nicht äußerliche Reinheit, die er sucht. Er kommt nicht einfach, um religiöse Werke hier zu vollbringen, sondern er kommt, um wirklich Gemeinschaft mit seinem Gott zu haben. Er kommt, um Gott anzubeten, um ihn zu loben, ihm zu danken, wie wir es lesen können. Und er kommt auch, um Gott zu besingen, seine Wunder zu besingen, wie wir es auch in vielen anderen Psalmen lesen können. Es ist also keine tote Religion bei David, sondern es ist wirklich innige Gemeinschaft mit seinem Gott. Er liebte diesen Gott, deswegen suchte er die Nähe Gottes. Das wird so deutlich, wenn wir Vers 8 lesen. Herr, ich habe geliebt die Wohnung deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit. Er wollte unbedingt in Gottes Nähe sein, weit weg von allen Gottlosen, von den Sündern. Er wollte dort sein, wo Heiligkeit und Reinheit herrscht, wo Gott und seine Herrlichkeit im Mittelpunkt stehen. Und erkennen wir hier, wie auch so eine Haltung Gott gegenüber von echter Lauterkeit und Aufrichtigkeit zeugt. Jemanden, der nicht aufrichtig ist, der nicht in Lauterkeit wandelt, den wird die Gegenwart Gottes abstoßen. Der wird nicht in das Licht Gottes kommen. Der will nämlich nicht, dass seine eigene Sündhaftigkeit und Unreinheit offenbar werden. Der wird vielleicht schon irgendwie zum Tempel kommen, um in alttestamentlicher Sprache zu reden. Er wird vielleicht an religiösen Ritualen teilnehmen, aber das wird er nur machen, um vielleicht sein eigenes Gewissen in Selbstsucht zu beruhigen oder auch nach außen hin vor den Menschen fromm zu wirken. Aber bei David sehen wir, es ist genau umgekehrt. Er liebte Gott und er liebte die Nähe Gottes und ließ sich deshalb auch prüfen und legte seine Sünde offen und war bestrebt, rein zu sein vor Gott. Denn, das haben wir auch schon in anderen Psalmen gesehen, er war sich ganz bewusst dessen, dass man zu diesem heiligen Gott nicht in seiner Sünde, nicht in Unreinheit kommen kann. Zu diesem Gott kann man nur reinkommen, wenn man rein ist, wenn man von Sünde frei ist. Und so sehen wir, wer Gott liebt und diese Beziehung mit ihm pflegt, der wird automatisch danach streben, rein zu sein. Der wird nach Heiligung streben. Wer Gott kennt, wird nicht einfach leichtfertig in seiner Sünde vor den heiligen Gott treten, sondern wird immer um Versöhnung mit diesem Gott bemüht sein. Aber wer dann durch diese Versöhnung und auf diese Weise im Frieden mit Gott ist, dem können die Menschen doch vorwerfen, was sie wollen, der wird durch solche Vorwürfe nicht einfach ins Wanken geraten. Wenn zwischen dir und Gott alles im Reinen ist, alles geklärt ist, welche Rechnung kann da noch offen sein? Natürlich müssen wir auch mit Menschen im Reinen sein und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen Schuld ausräumen und um Vergebung bitten, aber gerade wenn wir uns ja keiner Schuld bewusst sind, dann wird so eine intakte Beziehung mit Gott uns beruhigen. Und gleichzeitig wird unsere Liebe zu Gott uns demütigen, sodass wir wiederum, wenn wir mit Anschuldigungen kämpfen, bestrebt sein werden, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um eben rein zu bleiben oder, wenn wir dann doch Unreinheit bemerken in uns, rein zu werden wieder vor Gott. Denn jemand, der Gott liebt, der wird es nicht ertragen, wenn etwas zwischen ihm und Gott steht. Und so ist eine intakte Beziehung zu unserem Gott auch eine sichere Grundlage, um Verleumdung und falschen Anschuldigungen richtig zu begegnen. Und so ist die Frage an dich, lebst du in so einer Beziehung mit Gott? Bist du wirklich offen mit Gott? Legst du alles vor ihn hin und bemühst dich in allen Punkten um Reinheit? Oder ist es eher so, dass du vielleicht Dinge verheimlichst vor ihm? Oder lebst du in Scham vor diesem Gott? Was uns in alledem helfen wird und was wirklich auch wieder eine große Grundlage für uns ist, ist die Gnade Gottes. Denn ohne seine Gnade würden wir auch in all diesen Punkten ins Leere laufen. Und gerade dieses Vertrauen auf Gottes Gnade wird uns stark machen und uns gleichzeitig Sicherheit geben. Und damit gehen wir zum letzten Punkt. Vertraue auf Gottes Gnade. Dass David auf Gott und auch auf seine Gnade vertraute, wird in diesem Psalm auch wieder an mehreren Stellen deutlich. Gleich in Vers 1 sagt er, auf den Herrn habe ich vertraut. Und in Vers 3 wieder, denn deine Güte, oder man könnte auch übersetzen, deine Gnade ist vor meinen Augen. Und zum Schluss dann noch in Vers 11 dieses Gebet, erlöse mich und sei mir gnädig. In aller Beteuerung und Darlegung seiner Aufrichtigkeit und Lauterkeit geht es David nicht irgendwie um Selbstgerechtigkeit. Er war sich ja seiner Sünden bewusst und ihm war klar, dass er in seiner Sünde nicht in die Gegenwart Gottes kommen konnte und so war er gezwungen, im Prinzip auf diese Gnade Gottes zu vertrauen und er tat es auch. Und David wusste, wem er seine Schuldlosigkeit und seine Rechtfertigung zuzuschreiben hatte, nämlich diesem Gott allein. Außerdem hatte er auch schon in vielen Situationen seines Lebens Gottes Gnade auf vielfache Weise erlebt. Gott hatte seine Sünden vergeben und Gott hatte ihn auf guten und richtigen Wegen geführt. Und deswegen hatte David diese Güte und Gnade Gottes immer vor Augen und wusste, dass er sich auf diese Gnade stützen durfte. Und eben auch in diesen Verleumdungen stützte er sich nicht auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern auf diesen gnädigen Gott. Wem Gott alle Ungerechtigkeit weggenommen hat, wem Gott alle Schuld vergeben hat, der kann ruhig und gelassen sein, auch wenn er zu Unrecht beschuldigt wird. Und sollten uns dann dennoch irgendwie Zweifel überkommen, So können wir Gott einfach weiter um Gnade anflehen. Wir sehen es auch bei David hier in Psalm 26, die Verse 9 bis 11. Raffe meine Seele nicht weg mit Sündern, noch mein Leben mit Blutmenschen, in deren Händen Schandtat und deren Rechte voller Bestechung ist. Ich aber wandle in meiner Lauterkeit, erlöse mich und sei mir gnädig. Einerseits scheinen diese Worte doch eine gewisse Unsicherheit von David zu offenbaren, so als ob er fragt, Herr, gehöre doch nicht zu denen, die du einfach so wegraffen wirst. Ich gehöre doch zu dir, zu deinen Gerechten, deswegen strafe mich doch nicht so wie ein Sünder. Gleichzeitig können wir daran aber auch sehen, dass es die Bitte an diesen gerechten Gott ist, den David kannte, die Bitte an diesen Gott, einen Gerechten, nicht mit dem Sünder auf eine Stufe zu stellen. So sagt ja David, diese Menschen oder die Sünder, sie sind Blutmenschen, aber ich bin doch anders, ich wandle in Lauterkeit. Sollte also auch bei uns irgendwo ein Fünkchen Zweifel aufkommen, so wissen wir oder dürfen immer wissen, dass wir immer wieder neu zu Gott kommen können. Sei mir gnädig, diese Bitte, die wird Gott nie abweisen, nie zurückweisen. Und wenn wir das glauben, dann werden wir immer wieder zu Gott kommen. Und auch so ein Verhalten, auf Gottes Gnade zu vertrauen, zeugt von Demut und gleichzeitig auch von Ehrfurcht vor Gott. Es ist also nicht anmaßend, was David hier schreibt. Er beruft sich nicht auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern auf Gottes Gnade und auf Gottes Gerechtigkeit. Und das dürfen und müssen auch wir als Gottes Kinder tun. Denn wir wissen sogar noch viel mehr als David. Wir wissen, dass Gott uns in seinem Sohn, in Jesus Christus, vollkommene Gerechtigkeit geschenkt hat. Und diese Gewissheit, dieses Vertrauen auf Gott, stellte David letztendlich auf sicheren Boden. So sagt er in Vers 12, mein Fuß steht auf ebenem Boden. Weil David sich auf Gott stützte, war er zuversichtlich. Und allen Anschuldigungen, jeder Verleumdung konnte er so mit Ruhe begegnen. Und er wusste, Gott wird mir Recht verschaffen. Und deshalb schließt er dieses Gebet oder diesen Psalm auch mit großer Zuversicht. Den Herrn werde ich preisen in den Versammlungen. Was wären wir in solchen Situationen oder grundsätzlich in unserem Leben ohne Gott? Letztendlich verdanken wir doch ihm alles. Und so gebührt ihm alle Ehre. Wir haben gar nichts uns selbst zuzuschreiben. So wollen wir Folgendes beachten. Eine tiefe Beziehung mit unserem Gott wird uns stark machen. Durch diese Beziehung werden wir Gott immer besser kennen und dadurch werden wir auch seiner Gnade immer mehr vertrauen. Und wenn wir ihn lieben, werden wir bestrebt sein, seine Nähe zu suchen und auch alle Schuld zu bereinigen. Und wir werden auch danach streben, frei von Widersprüchen, frei von Trug und von verdeckten oder falschen Motiven zu sein. Wir werden offen sein mit Gott und uns von ihm prüfen lassen. Und all das wird uns letztendlich zu aufrichtigen Menschen machen, die mit Vorwürfen und Anschuldigungen richtig und auch ruhig umgehen können. Die sich nicht vor anderen irgendwie selbst rechtfertigen müssen, die auch in Ruhe auf Vorwürfe reagieren können und nicht mit aufbrausen. Und durch das Ganze, wenn wir so reagieren, wird letztendlich wieder Gott verherrlicht. Abschließend möchte ich noch Paulus zitieren, der uns eben auf diese Sicherheit hinweist, die wir in Christi Gerechtigkeit haben. In Römer 8, Vers 33 und 34, wo es auch um Anklage geht. Ich denke vor allem um die Anklage vom Teufel. Dort heißt es in Römer 8, Vers 33 und 34, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Amen.
Amen.